Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Das ist ein geiles Intro in die Folge. Erstmal ein kleiner Lacher.
Erstmal ein kleiner Lachflash.
Das Schlimme ist eigentlich, wir müssten echt mal Folgen daraus basteln von den Vorgesprächen, die wir hier führen.
Stimmt.
Das, vielleicht auch besser nicht.
Das ist lustiger als die Folge. Ja.
Herzlich willkommen, wir nehmen auf am 11.11. Leute. Gleich ist hier
Karneval.
Fasching Fastnet Karneval.
Hör bitte auf mit dem Dialekt.
Richtig.
Den kann ich nicht haben.
Sorry. Es ist einiges passiert seit der letzten Folge. Amerika hat gewählt, Deutschland ist führungslos, Joko und Klaas haben sich des Golfens angenommen im Fernsehen, Bernhard Lange hat mal wieder gewonnen und noch so viel mehr. Wir werden nicht alles besprechen, also ich glaube, die politischen Themen lassen wir mal weg.
Ja,
wobei, die sind unnötig, braucht man nicht.
Was ist eigentlich Rorys Rolle, habe ich mich gefragt, warum ist er der einzige Spieler auf beiden Touren, der dann tatsächlich in einem Interview ein Statement abgeben muss zum neuen amerikanischen Präsidenten.
Er hat aufgrund seiner langjährig bewiesenen Expertise in den Bereichen politische Außenkommunikation sich die Rolle des politisch Beauftragten für beide Touren erarbeitet.
Donald Trump is going to be the next president of America. He says he can fix the live PGA Tour deal in 15 minutes. Your thoughts?
He might be able to. I mean, he's got Elon Musk, who I think is the smartest man in the world beside him, so he might be able to do something if we can get Musk involved too. But it's, I think from the outside looking in, it's probably a little less complicated than it actually is. But obviously, Trump has a great relationship with Saudi Arabia. He's got a great relationship with golf. He's a lover of golf, so maybe. Who knows? But I think as the president of the United States again, he's probably got bigger things to focus on than golf.
Ja. Also mit Elon Musk an seiner Seite wird also jetzt der Deal zwischen den Saudis und der US-PGA-Tour innerhalb von Minuten gefixt, vielleicht.
Ja, Viertelstunde.
Und Viertelstunde kann man sich mal
inklusive
kurz
Intro und Outro.
Ach so. Also,
inklusive Smalltalk vorneweg.
Ja. Und die Frage ist halt, was macht dann Elon Musk da mit am Tisch? Aber gut, okay.
Also das nächste Moonlight-Tournament der PGA-Tour auf dem Mond, wenn er dann irgendwelche Leute da hochschickt.
Das könnte natürlich sein. Oder das erste No-Gravity-Tournament.
Übertragen über sein
Starlink. Melden auch Sie sich an. Auch jetzt geht Ihr Ball weit.
Geil.
Also das Ding ist, man muss ihm ja zugutehalten, er wurde ja gefragt. Er hat ja nicht von sich aus.
Er kann ja nichts dafür.
Er wurde ja gefragt und er ist halt auch so nett und immer Antwort zu machen. Und vielleicht gibt er immer eine etwas zu ausführliche Antwort und zu sehr aus seinen Gedanken raus, aber ja, man über vieles da lässt sich ein bisschen diskutieren, mein Gott. Aber im Endeffekt war ja nichts Verwerfliches dabei. Es ist halt nur, ja, mit wenig Expertise haut er da ein paar Sachen raus, wo sich viele Leute wieder den Mund zerreißen.
Also ich fand es relativ unschuldig. Ich meine, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt so, ja, er könnte es vielleicht, weil er hat natürlich politische Beziehungen zu irgendwelchen Leuten und er mag Golf, also ist er vielleicht in der Lage, das zu tun. Mehr hat er ja eigentlich effektiv nicht gesagt.
Ja, aber es kam halt der Name Elon Musk mit rein und ich meine, da hängt ja ein riesen Rattenschwanz dran. Smartest man alive, ja, nein, vielleicht, wahrscheinlich eher nicht. Hier Ex und weil, ich sag mal so, Trump-Fanbase anstacheln. Ich meine, ein Tweet von Elon Musk auf Ex, wisst ihr, wie viele Menschen, der erreicht und der ist für Trump, also ist schon ziemlich schwierig gerade, finde ich, wenn jemand so ein Social-Media-Instrument benutzt für Wahlkampf.
Tee Time.
Ich habe den Griff auch gar nicht richtig gehabt.
Du sollst auch jetzt nicht so ambitioniert sein, du sollst ihn einfach runterhauen und dann haben wir halt Pech gehabt.
Alter, hör jetzt auf. Ich mach das nicht absichtlich. Ich muss eigentlich den Schläger hier hinlegen, ja? Und wenn ich dann dich treffe, habe ich...
Sollst
du nicht
so doll machen.
Der Golf-Podcast.
Joko und Klaas waren mal wieder im Fernsehen, das machen sie öfter. Dieses Mal haben sie Golf gespielt. Ich habe es mir angeguckt. Ich habe, glaube ich, in den ersten 5 Minuten 6-7 Mal wirklich wieder mal meinen Fernseher angeschrien. Danach ging's. Wo fange ich an, wo höre ich auf?
Ich kann anfangen. Ich hoffe ja bei sowas inzwischen immer, weil wir ja nicht mehr im Jahr 1990 sind,
ja,
dass das sind ja eigentlich alles auch Chancen, die unserem Sport wahnsinnig helfen könnten. Und ich hoffe immer, dass das passiert. Und dann ging es mir so wie dir, Jens. Ich schaue mir das an. Und es war einfach leider wie immer. Ich meine, man hätte es noch schlimmer machen können, aber dann haben sie sich im Pro-Shop erstmal irgendwie eingekleidet, wie halt spießige Golfer halt in ihrer Welt so ausschauen.
Und soll ich euch was sagen?
Dann ging es los mit ihr als gut situierte TV-Moderatoren, seid hier genau richtig.
Du, diese Kleider, die sie anhatten, würde es nie in den Pro-Shop geben.
Ja, vielleicht haben sie mitgebracht.
Ja, die haben es bestimmt
mitgebracht. Aber ich hatte ehrlicherweise Knickerbocker und Kariertes erwartet.
Das wäre schon wieder cool gewesen.
Ja, aber es war leider wieder eine Chance, was heißt eine Chance verpasst, es war eher so, dass das Image und die Vorurteile von Golf wieder richtig schön zementiert wurden und einem Millionenpublikum dargestellt wurden in Deutschland. Also
das war sehr schade.
Einwandfrei. Einwandfrei.
Also das Spiel selbst, also Joko und Klaas mussten die längste Bahn im Golfclub irgendwo in Berlin mussten sie spielen, unter 18 Schlägen. Da gab es ein paar Ideen, ähnlich wie bei uns bei The Match. Ich fand das an sich lustig und unterhaltsam. Das davor fand ich auch lustig, dass man mal gezeigt hat, dass es gar nicht so einfach ist, den Golfball zu treffen. Als sie erstmal auf der Driving Range standen und mal versucht haben, diesen Ball zu treffen, das hat ja wirklich nicht funktioniert. Das war ja alles echt und alles cool. Kennt ihr diesen Pro, den man da denen hingestellt hat, der angeblich, der auf jeden Fall ja auch mal Profi war, so wie das im Fernsehen gesagt worden ist? Ja, Stille.
Die Antwort ist ja, ich lasse Flo mal den Vortritt.
Also ich kenne ihn, ich habe tatsächlich mal mit ihm gemeinsam kommentieren dürfen, als wir die erste Corona-BMW Open hatten. Da haben wir gemeinsam die BMW Open kommentiert, er hat auch in der Vergangenheit selber mal gespielt, ist anscheinend so ein Trickshot-Experte mehr oder weniger und auf der Tour, Mai, wir haben uns vorhin mal die Ergebnisse angeschaut, also ja, er war dabei. Also ich würde mal so sagen, bei den Bundesjugendspielen würde er eine Teilnehmerurkunde kriegen.
Er hat auch ein paar Chancen einfach liegen lassen, den Golfsport vielleicht ein bisschen anders darzustellen. Also der hat das schon auch ein bisschen gestützt. Der hat gesagt, ja, jetzt seht ihr endlich aus wie Golfer. Nein, eben nicht!
Das meinst du.
Ja, also er hat, ich meine, man muss fairerweise sagen, man weiß nie, was er auch für Anweisungen bekommt bei so einem Format.
Ja,
ich erinnere mich an vor vielen, ich habe mal für Galileo vor Ewigkeiten so ein Ding gemacht, quasi, was ist schneller, Golfball oder Porsche?
Stimmt, genau.
Und kurz bevor es losging, wir waren auf so einem alten Rollfeld, kurz bevor es losging, wurde mir dann gesagt, übrigens, der Porsche muss gewinnen.
Ist nicht dein Ernst?
Ja. Und die haben das dann halt also es war tatsächlich auch relativ knapp. Ich meine, es hatte irgendwie 6 Grad. Ich habe alle halbe Stunde mal einen Drive geschlagen und es war Gegenwind. Also es war arschkalt, also ich sag mal, da kam ich nicht über 160 Ballspeed raus damals wahrscheinlich in den Bedingungen, aber ich habe dann schon gute Drives gehauen und das war da dieser krasse Hybrid-Porsche, dieser 918 Spider, also es wäre eng gewesen tatsächlich, aber sie haben quasi an der Ziellinie die Kameraperspektive so gedreht, dass der Porsche zuerst ins Ziel gefahren ist, kurz vor meinem Golfball.
Und wieder also Pro-7.
Deswegen weiß man nie, ob dieser Pro, das ist ja Stefan Gandl, kann man ja sagen, das ist ja öffentlich alles, ob er nicht die Anweisung bekommen hat, übrigens, also Golf hier, bedien mal ein bisschen die Klischees, das weiß man nicht.
Das kann sehr gut sein, ja. Also. Immer diese Medienaffen, gibt's doch gar nicht. Na gut.
Also, aber wäre das Format überhaupt erfolgreich, wenn man diese Klischees nicht bedient? Also stellt euch mal vor, Pro7 sendet das jetzt aus, ja, und es wäre so ganz normal gewesen, weißt du, so wie wir halt so Schnupperkurse kennen zu zweit.
Ja, ich glaube schon, das hätte auch funktioniert. Glaube ich schon.
Ich finde die Idee ja auch, wie Jens gesagt hat, die Idee fand ich auch. Also ich meine, dieses Loch auch in 16 Schlägen spielen, das ist ja auch, fand ich, vom Ziel so gewählt, dass es auch durchaus Spannung verspricht, finde ich. Also es kann klappen, es kann nicht klappen. Und sie haben da ja eine Einweisung gekriegt und haben sich ja gar nicht so doof angestellt auch, dafür, dass sie es angeblich das erste Mal gemacht haben. Aber ja, also es wäre eine Chance gewesen, Golf in ein bisschen cooler darzustellen und es ist nicht passiert.
Sind wir mal froh, dass sie es überhaupt mit Golf gemacht haben. Sie hätten ja auch Hallenhalmer Tischtennis oder sonst was hätten sie auch machen können. Sie haben sich für Golf entschieden und immerhin war unser Lieblingssport mal wieder im Fernsehen. Ist doch auch mal schön. So, Bernhard Langer, das geht schnell. Überragend. Legendenstatus hat er sowieso schon jetzt seit ein paar Jahren. Aber diese Leichtigkeit, wie der schon wieder Turniere gewinnt, ich fasse es nicht.
Ich meine, wir dürfen nicht vergessen. Wann war seine Achillessehne-Geschichte? Im März? Oder im März oder April? Ja. Und dann hat er gerade so die BMW International Open in München mitspielen können. Und jetzt ist Anfang November und er gewinnt halt einfach wieder. In dem Alter, wo jeder weiß, dass in dem Alter ein Regenerieren von so einer Verletzung ja gar nicht mal so simpel ist. Und wir reden ja schon von der Sportart, wo Flo, wir wissen das alle, wo ich sage jetzt mal die Fußgelenke keine ganz unerhebliche Rolle spielen und die Füße und die Unterschenkel. Und also Wahnsinn, man kann es gar nicht mehr verstehen langsam.
Ist so. Also wenn wir uns überlegen, als wir da saßen vor 10 Monaten oder sowas oder 9 Monaten und darüber philosophiert haben, damals mit Dr. Niels Horn, ob der überhaupt irgendwie auch nur annähernd eine Chance hat, überhaupt 18 Loch zu gehen. Und er verpasst ganz knapp den Cut in München. Ja, also war quasi fast noch konkurrenzfähig. Dann gewinnt er noch ein, zwei Mal da auf der Champions Tour. Jetzt gewinnt er wieder. Also das ist schon echt krass, was er da in den letzten Monaten wieder abgeliefert hat. Also ich meine, anders, was soll man noch sagen? Also kann's ja eigentlich nicht.
Es ist eigentlich so ein bisschen fast schon traurig, dass er schon wieder ein Turnier gewinnt und man sagt halt, ja, es ist, man hat sich so dran gewöhnt, finde ich. Ja. Also es ist jetzt so, es ist Bernhard Langer, es ist eine Maschine, fertig, aus, Ende.
Ja, genau, es ist halt einfach so, ne? Punkt.
Der sammelt die Dinger jetzt halt, die Triumphe und so soll es dann auch sein. Herzlichen Glückwunsch. Was uns dann relativ schnell zum einer Legende bringt. Aber auf eine gewisse andere Art. Er ist eine Legende geworden durch die Netflix-Serie Full Swing. Ich glaube, diese Serie hat so ein bisschen mehr das Augenmerk auf ihn gelegt. Seitdem ist er auch ein bisschen mehr in anderen amerikanischen YouTube-Formaten immer mal wieder zu Gast. Und hat jetzt in einem solcher Videos eine Geschichte erzählt, die kannte ich nicht. Ich habe sie dann gleich in unsere Tea-Time-Gruppe reingeschickt. Ich spreche natürlich von Joel Damon, der zu Gast war in einem YouTube-Format und dann folgendes, ich spiele es einfach mal ab, folgendes dort zeigt und erzählt.
This is called the wind method. Right here. Into the wind, you take however many paces it flies. That was probably 3 steps. For every step is 4 yards into the wind. You have 12 yards of hurt.
See, how do you, that's just crazy.
Who came up with that?
That's cool.
Nick Faldo.
Really?
Naturally. It's called the Faldo method. He won like British Opens a lot. He's pretty good.
That's wild.
He's Faldo method.
Ja, also kann man jetzt schwer nachvollziehen, wenn man es nicht gesehen hat. Also die Faldo Wind Method. Jeder von uns kennt das ja und hat es bestimmt auch schon auf dem Fernsehen gesehen oder auch selber schon gemacht. Du nimmst ein bisschen Gras vom Boden, schmeißt es in die Luft und willst darüber herausfinden, aus welcher Richtung der Wind kommt. So. Und Damon macht das jetzt auch in diesem Video. Und jetzt kommt der Kracher. Ich kenne das vom Gewitter, wenn es irgendwo blitzt, dass du dann anfängst zu zählen und jede Sekunde ist, glaube ich, ein Kilometer oder so?
Drei Sekunden ist ein Kilometer.
3 Sekunden ist ein Kilometer und dann weißt du, wie weit das Gewitter von dir weg ist. So, und ähnlich ist das jetzt bei der Geschichte auch. Er schmeißt das Gras in die Luft, dann wird es natürlich weggeweht und jetzt guckt er sich den Abstand zwischen sich und dem Landepunkt des Grases an und weiß jetzt angeblich sogar, mit welcher Geschwindigkeit der Wind unterwegs ist. Hä?
Wow.
Okay. So. Frage an die Ex-Profis.
Ich hab noch nie davon gehört. Von der
Im Ernst jetzt?
Wind Method.
Aber soll ich dir was?
Das, was mir am meisten eben, was ich am beeindruckendsten finde von diesem Video, ist, dass er erstmal noch im Nachschiebt, um dass jeder weiß, auch wer Nick Faldo eigentlich war. Also, weil er sagt ja, ja der ja. Typ, also ist übrigens so ein Typ, der hat übrigens ein paar British Opens gewonnen. das fand ich.
Ganz ruhig. Nicht British Opens, was? Open
ja,
Championships.
Ja, er sagt. Die British Open, das ist ja das Lustige. Das okay. ist halt, also amerikanischer wird es nicht mehr, das wollte ich damit sagen. Aber ich habe von dieser Methode, dass du die Schritte abgehst bis zu dem Punkt, wo das Gras den Boden berührt und ein Schritt, was sagt der, 3 Yards hin oder 4 Yards hin, das kenne ich so nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich höre, also für mich ist es auch komplett, also ich habe im Zweifel immer Gras hochgeworfen, um zu schauen, von wo der Wind kommt, aber nie, wie stark der Wind da irgendwie bläst. Ja, aber für mich ist das inzwischen einleuchtend, wenn du überlegst, dass wir inzwischen mit den Füßen das Gefälle spüren und dann über Finger bestimmen, wie viel Break da ist, warum nicht über die Flugweite des Grases ableiten, wie schnell der Wind ist, um dann daraus abzuleiten, wie viel Schläger mehr oder weniger ich nehmen muss. Also inzwischen sind wir in der Lage, so viele Naturgeschehnisse zu quantifizieren, also auch mit dem Höhenunterschied und so weiter und so fort, dann ist das für mich eigentlich ein nächster logischer Schritt. Also finde ich jetzt
aber wenn Nick Faldo
gar nicht so schlecht.
Wenn Nick Faldo das gemacht hat, das ist ja schon ein paar Jahre auch her, der ist ja schon ein bisschen länger dabei. Warum kennt das keiner? Ich habe das geguckt, dachte so, hä? wieso ist mir das noch nie begegnet? Ich meine, klar, ich fange jetzt nicht auch noch an, so einen Scheiß zu machen, aber dass das möglich ist, okay, aber warum hat das, also, das kennt niemand.
Das ist richtig, davon habe ich auch noch nie gehört, noch nie. Nee, also ich habe auch noch nie davon gehört, dass irgendein Spieler auf der Tour aus dem Wetterbericht die Windgeschwindigkeiten genommen hat, um das zu versuchen, den Schlägerunterschiede zu berechnen.
Siehst du?
Habe ich auch noch nie gehört. Also, aber dieses, also ich stelle mir vor, da sind viel zu viele Variablen drin.
Ja, du musst ja nur die ich meine, was für ein Grasfetzen schmeißt du hoch? Ja, das sind einzelne, ganz kleine, dünne Gräser,
was für ein
die
liegen Gras?
Ja viel weiter weg. Wenn du auf einmal so einen Batzen hast, dann fällt der einfach vor dir runter.
Ja, ohne Mist, vor allem, was für ein Gras?
Was für ein Gras? Bermuda,
oder
Bendgras.
Solcha.
Kukuja.
Stimmt, an der Stelle wird es komisch, ja, richtig.
Also deswegen, das ist, glaube ich, das hört sich in so einem YouTube-Video ziemlich cool an. Und ich bin mir auch sicher, dass er sich das nicht ausgedacht hat. Das wird es schon geben und wird irgendwo mal gestanden sein oder hat ihm mal irgendein Coach erzählt. Aber das ist nichts, was der normale Tour-Pro und auch nichts, was der Weltklasse-Tour-Pro benutzt. Also ich habe das, man sieht das, ich meine, schaut, habt ihr im Fernsehen niemals schon jemand gesehen, der Gras hochwirft und dann erstmal die Schritte abgeht, bis dahin, wo das Gras runterkommt? Das habe ich noch nicht,
aber ich dachte, vielleicht ist das jetzt so die Lücke, die wir noch suchen, auch gerade bei euch beiden als Trainer, ja, dass man, wir haben ja für jeden Quatsch-Trainer, Putt-Trainer, Wedge-Trainer,
Wind-Trainer,
Driving-Coaches,
Windfeldo-Method-Coach.
So, genau, und ihr werdet euch, ich habe gedacht, jetzt, das haben wir, da kommen dann die Leute weltweit zu euch.
Pass auf.
Um mit euch die Wind-Method zu üben.
Zertifizierter Wind-Coach nach der Nick-Faldo-Method.
Ja.
Vier Sterne drüber.
Level 2.
Die Ausbildung kostet 40.000 Pfund im Jahr. Und du musst natürlich auch deine Reise- und Unterkunftskosten in England selber bezahlen.
Du kannst heute mit jedem Scheißgeld verdienen. Und ich würde euch raten, da jetzt schnell irgendwie ein Copyright draufzusetzen und es euch zu sichern. Und dann muss nur einer der Tourspieler bei euch gewesen sein und dann auch so ein Video machen und sagen, thank you, Bernhard, for your help in Germany, Bavaria. With you, I'm gonna be the next Masters Champion.
Nick Faldo.
Ohne dich hätte ich die grüne Jacke nie angehabt.
Ich stelle mir gerade vor, wie so eine Gruppe Leute in Großbritannien so 40 Mann rumreist von der Südküste zur Ost, zur West, zur Nordküste, um da tagelang Gras in die Luft zu schießen.
Also mit Gras kann man viele tolle Sachen machen.
Nein, ihr müsst ihr denkt viel zu kompliziert. Ihr braucht jetzt so einen Trackman, so eine Garage. Da muss da jetzt natürlich so eine Windanlage rein, so, wo man üben kann.
Ah, da kommt das neue Trackman-Update übrigens auch. Das misst auch quasi die Trajectory des Grases, wenn du
so
schmeißt.
Oh, dann habt Gott. Ihr verschiedene Gefäße mit verschiedenen Grassorten. Einfach schon vor Ort. Und dann kommt der Typ aus Großbritannien, habt natürlich Gras aus Großbritannien dort.
Natürlich.
Und dann wird simuliert, je nach Windstärke. Da kommt dann von allen möglichen Seiten, werden die Ventilatoren angeschmissen und dann wird geübt.
Ich stell mir gerade so vor, am Flughafen, du hast einen Koffer dabei, wo 10 verschiedene Grassorten in Zylindern abgepackt sind und dann gehst du durch den Scan und die Leute schauen da drauf und denken sich, hä?
Was mit und der Profigolfer von heute hat dann auf der Range, also die haben jetzt nicht nur die kleine Trackman-Tasche immer am Flughafen dabei, sondern eben noch einen Koffer mit 2 Ventilatoren.
Ja.
So Windmaschinen und bauen sich das dann auf der Range, kann ja mal windstill sein, du musst noch aber trotzdem besser. Üben. Bauen sich das auf.
Die neuen Launch-Monitore, Trackman und Co. haben einen Ventilator drin.
Oh, jetzt. Oh. Es wird immer besser. Okay, wir bleiben da dran, Freunde. Trotzdem können wir doch mal, wenn es wieder schön wird, machen wir das mal. Wir nehmen mal ein Windmesser mit und testen mal, ob da irgendwie was dran ist.
So 1 Meter Flugweite ist gleich 1 Schläger oder irgend sowas.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht wird da noch was draus. Ich will noch nicht aufgeben. Die Geschichte an sich ist erstmal völliger Quatsch. Aber wir merken ja auch vor allen Dingen, in diesem Internet kannst du mit Quatsch viel Geld verdienen. Und vielleicht ist das jetzt einfach noch so eine Marktlücke im Golf, wo man was draus machen kann.
Tea Time Educational School of Wind Studies in Golf.
Yes. That's it.
Geil.
Kommt zu uns in unser neues Headquarter nach, Achtung, Themenwechsel, Abu Dhabi.
Oh, schöner Übergang. Schöner Übergang.
Denn da darf man kurze Hosen tragen.
Geil.
Wie ist absolut die Regel jetzt nochmal? Ich hab am Wochenende natürlich geguckt und dachte so, hä, wieso haben die da kurze Hosen an? Was ist denn los? Sind sie jetzt endlich angekommen oder was? Aber es hat tatsächlich immer was mit den Temperaturen zu tun.
Genau, das ist quasi sowas wie hitzefrei. Ja, also die Temperatur über einen gewissen Pegel hinaus ist, dann sagt die Tour, ja, wenn ihr unbedingt wollt, dann könnt ihr auch gerne kurze Hosen tragen.
Aber das ist auch erst seit ein paar Jahren so.
Aber, ne, das aber ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte
nur
mal
wenn man
Spieler,
die Knie zeigen darf.
Ich hatte mal einen Spieler bei mir in Mannheim, oder der ist immer noch in Mannheim in der Mannschaft, Marc Hammer, der spielt aktuell die Q-School, der hat mal bei einem DGL-Spieltag in München die Irima Handballhose ausgepackt, um zu spielen.
Oh.
Also das darf man natürlich nicht anziehen. Ne? Kurze Hose ist legit, aber nicht die Irima Handballhose.
Okay, also jegliche Sporthose ist raus. Es muss schon die abgeschnittene Anzugshose sein.
Genau,
richtig. Weil wir machen ja, ach so, ich dachte, wir machen Golfsport, wie es überall heißt, aber wir machen ja nur Golf.
Nein, wir machen
Nein, Golf. Das ist ja auch okay, das finde ich schon okay.
Es muss eine Gala aber bleiben. Ist ja schön, ja, dass wir keine Fliege anziehen müssen, wir Männer.
Eben, hey, eigentlich können wir froh sein, dass wir keine Fliege
sein.
Mehr anziehen müssen. Ja.
Leute, der Finger ist da.
Okay. Sehr schön.
Eine Lanze muss ich für Golf brechen.
Oh,
ja.
Jetzt kommt der wieder.
Ja, genau. Jetzt kommt wieder der von der anderen
Seite. Hör auf mit deinem scheiß Oldschool Gentleman Sport.
Nein, hör auf. Und zwar, ich hatte auch die Diskussion mit dem Flo Münch, dem Athletiktrainer der Nationalmannschaft, der das natürlich auch kacke findet mit irgendwie so Dreiteiler und Fliege und hast du nicht gesehen. Ich denke mir, aber Golf ist doch eigentlich dresstechnisch einer der flexibelsten Sportarten. Also wenn du Fußball spielst,
dann
musst du einen genauen Dress anziehen. Kannst du dich noch erinnern, Zille, als Arjen Robben damals gespielt hat mit seinen ewigen langen Tights? Ja, die mussten die gleiche Farbe haben wie die kurze Hose. Die schwarzen waren nicht erlaubt zu dem Zeitpunkt. Das heißt, Fußball ist viel, viel tighter als Golf. Golf kann ich anziehen, Farben, die ich will. Ich kann eine lange Hose anziehen, ich kann eine kurze Hose anziehen, ich kann ein langes Shirt anziehen, ich kann ein kurzes Shirt anziehen, ich kann Hoodie anziehen, ich kann ein normales Sweatshirt anziehen. Also es ist doch viel, viel flexibler als
ja,
zum
auch,
Beispiel Fußball,
ja, auch,
wo ich
auch
einen
ja
Dress anziehen muss.
Auch erst seit kurzem. Also ich meine das mit dem Hoodie. Ich meine, stell dir mal vor 10 Jahren hätte einer einen Hoodie angezogen.
Ja, kannst du dir einen Hoodie beim VfB Stuttgart vorstellen?
Da wärst du ja enthauptet worden auf dem Golfplatz.
Ja, aber
ja gut, beim Fußball ist vielleicht das mit dem Hoodie auch ein bisschen schwieriger. Da macht man ja solche Sachen wie Kopfball, was man beim Golf
ja,
in der Regel
kannst ja die
vermeidet.
Haube runterziehen.
In der ja, Luft zu kürzen. Moment. <zack. lacht>
Ja, okay, kann ich bis zu einem gewissen Punkt mitgehen, aber trotzdem finde ich zumindest, dass man auf der DP World Tour oder dass man einfach diese kurze Hose-Geschichte, dass man einfach sagt, du kannst in kurzen Hosen spielen. Ich finde das so bescheuert, dass man das Pro-Am in kurzen Hosen spielen darf. Dann ist Donnerstag, dann lange Hose wieder, bitteschön. Das ist doch Bullshit. Dann lass doch wenigstens das weg.
Ja, da bin ich bei dir. Bin ich voll und ganz bei dir. Nur ganz ehrlich, wenn wir jetzt sagen, wir machen es komplett auf und wir laufen da draußen rum in Badehosen, Adiletten und Spaghetti-Träger, da würde ich sagen, Leute, irgendwo hat es aber auch eine Grenze.
Ja, okay, man kann es jetzt natürlich auch, also im Badeanzug würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf den Golfplatz gehen, aber mal so eine legerere Hose fände ich schon auch manchmal ganz gemütlich, so im Hochsommer, aber gut. Ja, also in Abu Dhabi durfte auf jeden Fall aufgrund der Temperaturen, da war es ja auch knackig heiß, in kurzen Hosen gespielt werden. Ich habe dann gestern in unsere Gruppe irgendwann reingeschrieben, stell dir vor, es ist Finalsonntag bei einem Rolex Series Turnier und keiner geht hin.
Und es war auch keiner da.
Es war wirklich keiner da. Also es hat ja wirklich keiner zugehört. Sag mal, ich habe dann gedacht so, Rory McIlroy's Flight an einem Finalsonntag, wenn du jetzt dir anguckst, keine Ahnung, Wentworth oder auch auf der US-Tour, egal, da rennen, laufen Leute mit. Sobald er einen Ball geschlagen hat, ist Bewegung und schon eigentlich vorher, weil du willst an den nächsten Punkt kommen. Du hast gar keinen Platz, du stehst in der 15. Reihe. Den Abu Dhabi bist du eigentlich der Einzige pro Bahn. Ungefähr. Also da war ja nicht ein Zuschauer, nicht mal die VIP-Dinger waren irgendwie annähernd voll, hatte ich das Gefühl. Was ist denn da los? Da ja, ist klar, doch drumherum hier die Ferrari World, dann Warner Brothers Movie World ist da. Da sind die ganzen Freizeitparks drumherum. Sind die auch leer?
Also nee, du hast das Format nicht gecheckt.
Ich habe das Format nicht gecheckt.
Nein, du hast das Format nicht gecheckt, Chille. Du hast gecheckt, Chille.
Voll Pfosten, Alter. Achso, was hab ich wieder nicht verstanden?
Die Top 70 sind nur zugelassen. Das heißt, die Top 70 Spieler sind zugelassen und nur die Top 70 Zuschauer.
Achso. Ein Zuschauer pro Spieler. Das neue Format.
Genau,
das ist das Format. Vermarktet sich Bombe.
Ja, so. Und das war das Format und deswegen hast du nur so wenig Zuschauer gesehen.
Aber ist schon krass, oder?
Also ich muss dazu sagen, ich habe das ein oder andere Turnier mittleren Osten gespielt, auch in Abu Dhabi 2017. Hier die, na, wie heißt es immer, HSBC Abu Dhabi Gedöns Championship. Und
War es auch alleine?
Da war auch, ja, also es waren wirklich, es sind schon wenige
Leute. Ein paar Nomaden sind mal vorbeigekommen.
Es sind wenige Leute da. In Dubai ist immer etwas mehr los, weil Dubai halt doch auch extrem viele internationale Gäste hat und natürlich auch Expats, also einfach Leute, die da arbeiten, auch aus Europa, die irgendwo auch Golfkultur mitbringen und gerne selber Golf spielen und gerne Golf anschauen. Wir dürfen aber trotzdem nicht vergessen bei der ganzen Sache, dass die spielen da im Mittleren Osten, in arabischen Ländern. Wenn die LIV-Tour in Saudi-Arabien spielt, ihr Turnier, da in Jeddah, dann ist da auch nichts los. Wir erinnern uns, als war das nicht am Anfang des Jahres immer, als Jon Rahm so seine ersten Turniere gespielt hat, dann waren sie in Saudi-Arabien und dann wusstest du, okay, einer der besten Spieler der Welt, wenn nicht der beste Spieler damals, haut auf den Grün und es steht keine einzige Person am Grün. Also das ist ein grundsätzliches Thema im Mittleren Osten. In Dubai ist es weniger ausgeprägt, aber so in Abu Dhabi oder Oman oder Katar oder eben auch in Saudi-Arabien inzwischen. Ich glaube, da fehlt, ja, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, da fehlt natürlich eine gewisse Historie für den Sport. Und ja, irgendwie die Leute, die dann da sind, ich glaube, die interessieren sich dann doch extrem wenig dafür. Also das ist meine einzige Erklärung, weil klar, warum sollen da nicht Leute rauskommen? Ich meine, Wahnsinns-Golfplatz, geiles Wetter.
Ja, eben.
Also da ist schon alles geil eigentlich grundsätzlich vor Ort, aber es gibt einfach, glaube ich, wahnsinnig wenig Leute, die es interessiert.
Also ich persönlich würde die Frage stellen, ist es überhaupt, also natürlich Grow the Game und keine Ahnung, alles Mögliche, aber ist es wirklich eine Gegend, wo man das Wachstum der Golfsportart wirklich vorantreiben muss aus ökologischer Sicht?
Ach so.
Ich glaube, da sind wir relativ schnell bei der Antwort. Nein. Aber nein.
Für mich ist es genauso wie, ja, lass uns WM den Golfsport Katar am Nordpol weiter vorantreiben.
Aber ich glaube, es geht da weniger um Golfsport vorantreiben. Es geht einfach darum, da sitzen Sponsoren, da können wir Golf spielen im Winter. Also das hat, glaube ich, nichts mit Grow the Game zu tun, was die European Tour da macht.
Und du willst einen Golfplatz haben, ich baue dir einen. Also ich meine, das ist da unten, das ist das Gleiche wie die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Da unten ist die Kohle und die Kohle wird bestimmen, dass auch mal ein Rolex-Turnier eben da ist. Und immerhin, die Kundschaft, die da gerne solche Uhren zum Beispiel kauft, ist ja auch da unten mit der gleichen Schatulle an Kohle und kann sich dann nochmal 10 Uhren mehr kaufen als vielleicht der europäische Golfgast. Auf der anderen Seite finde ich es für, also jetzt mal nur auf den Sport bezogen, jetzt, also wenn man die ganzen Umweltaspekte sich anguckt und du baust in die Wüste einen Golfplatz, du lieber Himmel, also ich meine, da, wo kommt das Wasser her, da müssen wir gar nicht diskutieren. Aber ich finde es einfach, ich fand das so traurig anzugucken, dass die Weltelite da Golf spielt und keine Sau interessiert es. Also das fand ich so, von Dubai nach Abu Dhabi ist jetzt auch nicht so weit.
Das ist ja quasi das Heimatturnier der European Tour, weil DP World Tour ist doch ansässig in Abu Dhabi.
Das heißt, ja, also die sitzen ist da in unten,
Abu Dhabi. Ja. Das heißt also quasi, könnte man sagen, wenn man ganz frech ist, das Heimturnier der European Tour und es ist keiner da, ja. Es ist schon traurig, einfach auch im Fernsehen, ne? Weil ich meine, was macht das für ein Bild? Ich meine, Zille, dir ist ja direkt aufgefallen. Man schaut es an und denkt sich, hä, irgendwas stimmt doch da nicht.
Ich habe wirklich so Gedankengänge gehabt, so, okay, vielleicht kann man da zu der und der Bahn nicht hinlaufen oder so. Und dann habe ich die ganzen Absperrungen gesehen und fand es dann lustig, dass die immer die Schilder hochgehalten haben. Ruhe bitte. Und habe ich gedacht, für wen haltet ihr eigentlich die Schilder da hoch? Ist doch keine Sau da. Also, schade. Auf der anderen Seite, wenn man mal die Top-Spieler hautnah sehen möchte, dann sollte man vielleicht nächstes Jahr nach Abu Dhabi fliegen und sich das Turnier angucken, weil näher und geiler kommst du wahrscheinlich an Rory auf keinem anderen Turnier als dort. Und dann ist es auch noch eines der Top-Turniere, was das Preisgeld angeht. Also ist, jo, naja.
Aber könnte es vielleicht auch, also ich habe ja in diesem Jahr die Tour Championship kommentiert vom FedEx Cup in Eastlake. Und da ist mir aufgefallen, dass da in den ersten Tagen auch ziemlich wenig los war. Hat das vielleicht wirklich mit den Ticketpreisen zu tun? Wir haben das ja mal thematisiert mit dem Ryder Cup, wie viel das inzwischen kostet. Tour Championship, ich habe mal nachgeschaut, fängt auch irgendwo bei $100-150 pro Tag an, um da dran teilzunehmen.
Ich
weiß jetzt nicht, wie hoch die Ticketpreise jetzt bei Abu Dhabi waren, unabhängig davon, ob da viele Leute da sind, die interessiert sind oder nicht. Aber könnte es sein, dass die Top-Turniere inzwischen so teuer sind für den gemeinen Golfer, um dazu zu schauen, oder vielleicht nicht nur für den gemeinen Golfer, sondern auch für Golfinteressierte, dass sie halt sagen, nö, dann geh ich da nicht hin und dann fehlt halt eben die Kulisse.
Kann ich nicht einschätzen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass da unten die Leute, die, also gestern kam so ein Einspieler, da wurde gesagt, 200 verschiedene Nationen leben dort, weil eben in den letzten Jahren da ganz viele hingezogen sind, ausgewandert sind, um dort vor allen Dingen natürlich auch zu arbeiten. Ich glaube, das Klientel, was dann dort unten auch Golf spielt oder auch mit Golf Geld verdient, es gibt ja ganz viele Reiseanbieter auch, die sagen, hey, das ganze Jahr über Top-Plätze und alles geil, flieg nach Dubai und Abu Dhabi, wie auch immer. Also ich, vom Gefühl her würde ich jetzt schon mal sagen, dass das reicht, dass du an einem Finalsonntag die Bude voll hast irgendwie. Also jetzt mal unabhängig davon, ob das Ticket vielleicht 150 Dollar kostet oder so. Aber dafür, was ihr da, also bei 750 Dollar Ryder Cup, da glaube ich, das wird ein Problem werden, weil das ist einfach eine ganz andere Preiskategorie. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du für Abu Dhabi 200, 250 Dollar hinlegen musst für eine normale Karte. Das glaube ich nicht. Oder guck dir Wentworth an. Das ist eine ganze Woche lang Party. Beim Pro-Am ist die Bude so voll wie bei einem Finalsonntag auf einem normalen DP World Tour Turnier, weil die Leute das da abfeiern. Und da wird auch gefeiert. Ich habe ja schon oft erzählt, ich war jetzt zweimal da, ich habe noch nie so viele Bierwegen, Cocktailstände und schieß mich tot gesehen. An jedem dritten Stand ist da eine Party irgendwie und das ist richtig geil. Also Wentworth ist für mich so ein Paradebeispiel für, yo, so kannst du das Game growen lassen. Aber das gestern, da habe ich gedacht, du lieber Himmel, sollen wir da mal anrufen? Können die von der DP World Tour nicht mal ein paar Container dahin fahren?
Sollen wir drei dahin, dass drei Leute das?
Ja, überleg mal, wir hätten da immer in die Kamera ein Tea-Time-Logo reingehalten. Das wäre die beste Werbung aller Zeiten gewesen, weil die hätten immer uns gefilmt, wenn sie Zuschauer gebraucht hätten. Hatte ich auch das Gefühl, dass die Kameraleute irgendwann Leute einfach gezielt gesucht haben, um was zu zeigen.
Genau.
Das anstatt geil, den fliegenden Ball suchen, Zuschauer suchen.
Das wäre geil, wenn sie das gefaked hätten und immer so einen Spieler von dem Fußballstadion gezeigt hätten, so in die Ränge, wo die voll abgehen und dann wieder zurück auf den ruhigen Golfplatz.
Ja, aber ist es so? Ja, vielleicht unterschätzt man das auch. Es waren 39 Grad. Also, wir haben gerade gesagt, Jungs durften in kurzen Hosen spielen. Da hältst du es wahrscheinlich auch nicht so lange in der prallen Sonne aus. Und vielleicht war dann wirklich, wir haben im Fernsehen jetzt nicht das Public Village gesehen, wo wahrscheinlich irgendwie dann doch ein bisschen mit kühleren Geschichten gearbeitet wird. Vielleicht war die Hütte da voll und man hat es halt auf dem Bildschirm angeguckt. Ich meine, wenn du in München guckst, wenn es da mal ein richtiger Sommertag ist und es richtig heiß ist, dann muss man ja auch mal zugeben, dann ist jetzt draußen auf den Bahnen auch nicht so viel los, sondern die Leute gucken dann, dass sie irgendwo im Schatten sitzen und ein kühles Getränk zu sich nehmen können und gucken es dann vielleicht eher auf den großen Screens an. Kann ja sein, aber trotzdem fand ich es krass, wie viel Golfplatz man gesehen hat im Fernsehen und dass diese Ränge da immer frei waren und halt immer die Schilder hochgegangen sind.
Quiet, please.
Bitte bleiben Sie stehen, bitte keine Fotos. Und du dachtest immer, okay, ja gut, ist doch keiner da, entspann dich.
Genau.
Wir haben es letzte Woche kurz gesagt, diese Woche ist die Woche der Entscheidung, die Q-School. Wie habt ihr gesagt, das ist das Turnier, das sind die 6 Tage, die einem alles also aus dem Körper ziehen können?
Ja, die können Leben ruinieren und auch Karrieren in raketenartiger Weise starten. Aber es werden schon viele Leben auch ruiniert jedes Jahr.
Also wir können es vielleicht kurz erklären, ja? Aber vielleicht können wir es nochmal ganz kurz erklären, weil dieses System der Q-School ist nicht so ganz einfach, wenn man es nicht kennt.
Ich kann es versuchen, möglichst kompakt zusammenzufassen. Also es gibt grundsätzlich, wir reden grundsätzlich jetzt gerade von der European Tour Q-School der Männer.
Ja.
Q-School gibt es auch bei Frauen und Amerika und in Asien. Wir reden jetzt gerade von der DP World Tour Q-School. Das ist die zweite Möglichkeit, sich für die DP World Tour zu qualifizieren, neben der klassischen Challenge-Tour-Rangliste, wo ja unser Adel brilliert hat. Vorletzte Woche war es, glaube ich, schon. Und diese Q-School besteht aus 3 Stages und je nachdem, wie die Jahresleistung war oder in welche Spielerkategorie man hat, muss man in der ersten Stage anfangen. Das sind dann, glaube ich, insgesamt 8 Turniere im September, Oktober. In dieser ersten Stage muss man nach 4 Runden unter den meistens Top 15, Top 20 sein, um in die Second Stage zu kommen. Die Second Stage sind dann 4 Turniere in Spanien. Das war erst vorletzte Woche. Und in dieser Second Stage, in diesen 4 Turnieren, muss man wieder unter diese, grob Top 20 kommen bei jeder Stage. Da werden die Spieler random eingeteilt, wo sie spielen. Und wenn du da auch durchkommst, dann darfst du zur Final Stage. Die findet aktuell statt im Infinitum. Das ist da in der Nähe von Barcelona, 36 Lochanlage. Und da spielen 156 Spieler 6 Runden lang auf 2 verschiedenen Plätzen. Und da gibt es 20 DP World Tour Karten am Ende zu gewinnen. Das heißt, wer nach 6 Runden in den Top 20 ist und geteilt, der darf nächstes Jahr mit einer Kategorie auf der DP World Tour spielen. Man muss dazu sagen, diese Kategorie ist jetzt nicht, du kommst da jetzt in kein Rolex Series Turnier rein zum Beispiel.
Es nicht ist nach Abu Dhabi?
Nein, ah. Nein. Es ist eine kleine Spielkategorie, die dir wahrscheinlich im Schnitt irgendwo so 20 Turnierstarts vielleicht gibt nächstes Jahr. Und so funktioniert das Ganze. Und wenn, ich sag mal, sich da durchzukämpfen, ist schon eine Leistung. Es gibt natürlich auch viele, die, sage ich jetzt mal zum Beispiel die Spieler, die auf der Challenge Tour knapp die Karte verpasst haben, also jeder, der direkt hinter Nikolai war, also ab Platz 23 bis 70, der darf zum Beispiel, oder 23 bis 45, der darf direkt zur Final Stage. Also die können die Stage 1 und 2 skippen und können direkt zur Final Stage. Genauso Spieler, die die DP World Tour Karte knapp verpasst haben, Leute wie zum Beispiel Max Rottluff oder Freddy Schott dieses Jahr aus deutscher Sicht, die können auch direkt in die Final Stage einsteigen und müssen dann diese 6 Tage überstehen. Und jetzt ist gerade Halbzeit nach 3 Tagen.
Und wenn wir jetzt auf die aktuellen Platzierungen gucken, dann stellen wir fest, ja, könnte...
Sicherlich.
Könnte, muss man beobachten, richtig?
So. Genau, richtig.
Ich will jetzt gar nicht großartig darauf einsteigen, aber wir gucken mal. Wessen Karriere ist denn jetzt auf der Q-School explodiert? Wenn ihr sagt, da kann eine Weltkarriere starten.
Ja, Chris Wood. Chris Wood hat dort angefangen, der dann später auch Ryder Cup gespielt hat.
Andy Sullivan, kann ich mich erinnern, auch. Andy Sullivan hat auch viele Turniere schon gewonnen, Engländer. Und der ist auch quasi über die Q-School auf die DP World Tour gekommen. Oder damals war es sogar noch die European Tour und hat seitdem extrem solide gespielt, auch wenn es jetzt nicht einer der ganz großen Namen ist. Aber Andy Sullivan kennt man schon, wenn man der DP World Tour ein bisschen folgt. Der fällt mir gerade auch ein.
Bernd Ritthammer
zum Beispiel.
Wer war das nochmal?
Vergessen.
Hat der das mit der Windmethode damals? Nee.
Das ist der mit der Ritthammer Wind Method, ja.
Ja.
Das ist der, der die Kurse anbietet
zur Nick Faldo Wind Method.
Zertifizieren damit 2.
Der immer diese Witze erzählt, ne?
Ja.
Moment. Ja, Schublade ist auf. Auf rein, Junge.
Moment, ich hab einen. Hey.
Ja, ist das schön?
Hey.
Ja?
Hey. Vielen Dank an Erik. Seid ihr bereit?
Ja.
Komm, wir kaufen ein Fernglas. Okay, und dann? Dann sehen wir weiter.
Sehr schön.
Gefällt mir. Finde ich auch. Solides Ding am Montagmorgen.
Sehr solide. Wirklich. Kann man so stehen lassen. Also, nächste Woche gucken wir mal auf die Ergebnisse der Q-School und sehen dann, wer in welchen Kategorien da nächstes Jahr unterwegs sein wird. Helen Briem hat einen Preis gewonnen. Ich habe das überhaupt nicht großartig mitbekommen, aber herzlichen Glückwunsch.
Seit 1979 machen sie diesen Preis. Unter anderem Franzi van Almsiek hat den gewonnen. Ich meine, die Deutsche Sporthilfe. Sehr engagiert, um den deutschen Sportnachwuchs zu fördern in allen möglichen Sportarten. Und die machen dann natürlich auch so eine Wahl, wer war die tollste, beste, überragendste in einer Saison. Und da war natürlich Helen Briem ganz weit vorne aufgrund ihrer Erfolge. Ehemalige Nummer 1 der Welt bei den Amateurinnen.
Mhm.
Gewann ihr erstes Turnier auf der Ladies European Tour und ist seitdem auch immer ziemlich knapp dran. Und natürlich haben wir alle versucht, da bei dieser Wahl mitzuhelfen. Golf, also der DGV hat es geteilt, ich habe es geteilt. Also wir haben es alle ich habe sogar auch mitgevotet. Ja? Und natürlich dank meines Votes ist sie dann auch über die Schwelle gekommen und deswegen Junior-Sportlerin des Jahres 2024 geworden.
Herzlichen Glückwunsch und auch danke dir nochmal, Flo, dass du abgestimmt hast. Das werden wir, sehr Golf gerne. Deutschland, dir niemals vergessen. Das soll es für diese Woche tatsächlich jetzt mal gewesen sein. Nächste Woche sind wir wieder da. Mein Gott, wir rennen auf Weihnachten zu. Und dann gibt es wieder News, News, News. Nächste Woche ist ja dann auch klar, wer die DP World Tour 2024 gewonnen hat. Das große Finale in Dubai vielleicht mit etwas mehr als 23 Zuschauern pro Loch. Wir sind gespannt. Wahrscheinlich wird es Rory sein, nehme ich mal an, oder?
Ja. Das sieht ganz stark danach aus. Sehr
ich finde das irgendwie auch ein bisschen unfair. Der spielt das ganze Jahr eigentlich gar nicht auf der DP World Tour, nur so ein paar Turniere. Und die spielt dann natürlich dementsprechend immer ganz ordentlich. Und dann darf er das Jahr auf der DP World Tour gewinnen. Das ist doch eigentlich nicht ganz cool, oder?
Das sind wir wieder bei dem Thema. Ich glaube, das hatten wir die letzten Jahre häufig. Da sieht man, das ist einfach ein Sinnbild dafür, wie viel da krankt im Hintergrund. Also wie die DP World Tour sich abhängig macht von anderen Institutionen von ihren großen, ehemaligen großen Größen und Spielern, die sich immer nur dreimal im Jahr denken, ja okay, muss ich halt mal nach Europa rüber kurz und spielen, weil sie betteln. Aber das können wir nächste Woche in Ruhe besprechen, aber das ist leider echt ein Thema, was eigentlich nervt, weil Rory ist natürlich mit der beste europäische Spieler, gar keine Frage, aber er spielt halt diese Tour nun mal quasi nicht.
Ja. Darüber sprechen wir nächste Woche ausführlich, dann zu Gast Olaf Scholz, weil wir brauchen jemanden, der uns da wirklich Rede und Antwort stehen kann und der da auch einfach ein bisschen besser drin ist als wir. Deswegen freuen wir uns gemeinsam mit euch schon auf die nächste Woche. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.